was geht denn ab? Wir haben jetzt 99 Folgen irgendwie aufgenommen und hochgeladen und das hier ist die 100. Aufnahme. Ich bin unfassbar aufgeregt, weil ich überhaupt nicht weiß, was jetzt gleich kommt. Ich weiß nur, dass wir eine Community-Folge draus gemacht haben. Das heißt, wir haben eine ganze Menge Fragen von euch bekommen, die wurden hier vorbereitet. Und ich werde jetzt gleich hier so ein bisschen an die Hand genommen. Ich weiß von noch gar nichts, aber mehr dazu gleich nach dem Intro. Der Newcom-Podcast. Unverzichtbare Einblicke in die Consumers Journey von morgen. Ja, schön. Da sind wir. Ist ein bisschen ungewohnt für mich heute, weil ich alleine hier sitze. Und mir gegenüber sitzt nur Carla heute, aber nicht mal im Bild, sondern hinter der Kamera. Und sie grinst mich schon ganz verstohlen an, weil sie diese Podcast-Folge heute vorbereitet hat. Und ich weiß noch gar nicht, was mich jetzt gleich erwartet. Aber ich bin total gespannt auf eure Fragen und bin gespannt auf dieses Format hier, das jetzt auch für mich eine ganze Menge Neugierde irgendwie mit sich bringt. Ist ja schon krass. Also wir haben jetzt irgendwie hier 100 Folgen im Kasten. Und in der Zeit habe ich ultra viel gelernt. Beziehungsweise sind sogar wahrscheinlich ein paar mehr, weil irgendwie es gab auch irgendwie 2, 3, die wir aufgenommen haben, die dann aber gar nicht on air gingen wegen irgendwelchen Datenschutzthemen oder whatever. Das heißt, ich habe jetzt irgendwie gute 100 Podcast-Folgen aufgenommen, habe super viele Leute interviewt hier bei uns im Münchner Office. Bin selber aber noch gar nicht so krass viel zu Wort gekommen. Deswegen bin ich heute auch schon ganz ganz hyped drauf, einfach auch so ein bisschen meinen Input auf die ganzen Themen zu geben, die heute hier mitgebracht wurden. Aber trotzdem würde ich gerne nochmal ganz kurz zu Beginn so ganz weit zurückzoomen. Ich weiß jetzt nicht, wann du, lieber Zuhörer, dazugestoßen bist, ob du uns irgendwie seit 2 Wochen verfolgst oder es echt schon über 2 Jahre sind. Den Podcast hier, den gibt es nämlich schon, ich glaube, 2 Jahre, irgendwas um den Dreh. Und ich kann mich noch richtig gut dran erinnern, an die allerersten Folgen. Ich war ultra aufgeregt. Also mittlerweile ist ja so eine Podcast-Aufnahme totale Routine. Die drücke ich mir irgendwann mal noch kurz am Nachmittag rein. Und die ersten Folgen liefen aber ganz anders ab. Das war, ich weiß noch, die allererste Folge habe ich aufgenommen mit Marc von Foodspring oder dann mit Johannes von Snox. Und ich war schon aufgeregt, weil ich halt überhaupt nicht wusste, wie macht man das, wie moderiert man sowas. Schon auch ein ganz neuer Skill, finde ich, den man sich beibringen muss, weil es eben nicht so ein normales Gespräch ist, sondern man muss mit Fragen durchleiten. Normalerweise machst du das eher, indem du halt irgendwie was erzählst und so durchleitest. Du leitest aber in so einem Podcast, oder ich tue das zumindest, eher mit Fragen durch und musst die Fragen so gezielt stellen, dass irgendwie ein roter Faden am Ende dabei rauskommt. Und das fand ich schon spannend. Am Anfang habe ich das auch gar nicht hinbekommen. Wenn ich mir jetzt heute so die ersten Folgen anhöre, dann finde ich das relativ peinlich. Ich glaube, ich wurde darin besser, bin aber noch weit nicht da, wo ich gerne mal sein möchte. Finde aber es auch einfach spannend, diese Journey, weil es auch für mich einfach eine Reise war, wo ich total viel lernen durfte und hoffentlich eben auch viel weitergeben konnte an euch. Und jetzt bin ich gespannt auf die ersten Fragen von euch aus der Community. Danke auch, dass sie so zahlreich gekommen sind.
Ja, Son, wir haben übrigens noch eine Überraschung für dich, weil zu einem Geburtstag gehören natürlich auch Glückwünsche.
Ja, servus, hier ist der Andi, Gründer von Sushi Bikes, und ich wünsche dir, Jason, dem ganzen Newcom und dem Marwave-Team alles Gute zur 100. Folge. Ich höre wahnsinnig gern rein und bedanke mich für sehr viel Inspiration und tolle Gespräche. Und generell möchte ich euch einfach mal sagen, ihr seid unfassbar und es ist schön, eure Reise anzuschauen. Und ich habe mir auch eine Frage überlegt, nämlich, was war, lieber Jason, dein I-Made-It-Moment, den wir ständig auf TikTok bei anderen sehen? Was war deiner? Liebe Grüße.
Boah. Ja, erstmal danke, Andi, für die Glückwünsche. Das freut mich natürlich, von dir zu hören. Mein I-Made-It-Moment finde ich ganz schwer, weil es da ganz viele gab. Ich denke nicht an diesen einen großen Moment und das Feuerwerk im Rücken, sondern es gab irgendwie ganz, ganz viele so kleine Momente, an die ich da zurückdenke, irgendwie jetzt im Laufe der letzten Jahre. Fängt an dann irgendwie mit dem ersten Kunden, der irgendwie unterschrieben hat, geht weiter über eine Firmenanmeldung ganz am Anfang, geht weiter über das erste eigene Office, die ersten angestellten MitarbeiterInnen. Das geht weiter bis dann jetzt heute irgendwie in einem großen Vortrag, den ich abreiß, oder der dicken Dachterrasse, auf dem man steht und so zurückschaut. Also muss ich ganz ehrlich sagen, fällt mir total schwer, das auf einen Moment zu reduzieren. Und fände ich auch ehrlich gesagt schade. Es würde gar nicht die Reise so hervorheben, wie sie es eigentlich würdig ist. Weil das ist ja irgendwie auch das, was am Ende Spaß macht. Das ist nicht dieser eine Moment, auf den wir alle hinarbeiten, sondern eher der Prozess, für den wir es tun, oder?
Wir haben einige Einsendungen bekommen, entweder schriftlich oder bei WhatsApp als Sprachmemo. Deswegen wechselt sich das jetzt hier so ein bisschen ab, dass ich einige Fragen vorlese. Das sind dann die Community-Fragen, oder dass sie dann direkt eingespielt werden. Was war für dich das krasseste Learning in den 99 Folgen?
Ich glaube, mein allerkrassestes Learning, so Top View, war, dass ich noch sau viel lernen kann. Also weil ich einfach so viele neue Perspektiven irgendwie kennengelernt habe, dass ich gemerkt habe, dass ich super wenig weiß. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ich all den Zuhörern, also dir, lieber Zuhörer, dir, liebe Zuhörerin, mit auf den Weg geben kann, wäre es nie leid, Fragen zu stellen. Also sei neugierig und zeig das auch. Also ich glaube, es ist noch nie die Welt untergegangen, wenn man mal was nicht wusste. Ganz im Gegenteil, jede Frage bringt dich weiter. Deswegen würde ich das direkt auch weitergeben, so ein bisschen als Action-Step. Wäre es nie leid, Fragen zu stellen und bleib neugierig.
Welches Interview hat dich am meisten beeindruckt?
Das ist natürlich total gemein und unfair, jetzt irgendwie eine Sache rauszupicken, weil mir ungelogen fast jede Folge sau viel Spaß gemacht hat. Aber wenn ich mir jetzt eine Folge rauspicken müsste, wäre es, glaube ich, die mit Kati von, also die Gründerin von Kuchentratsch. Vor allem, weil es einfach was ganz anderes war. Also die meisten anderen hier im Podcast wollen irgendwie ihre natürlich Profite maximieren. Das ist ja auch irgendwie die Wirtschaft etc. Bei ihr war das schon ein bisschen anders. Einfach auch aus diesem guten Zweck heraus geboren. Aber dann trotzdem eine super harte Zeit durchgemacht mit der Insolvenz. Also ich habe einfach so viele neue Sachen kennengelernt in dem Podcast. Und es waren einfach so viele Themen dabei, die es sonst nicht nochmal gab in den anderen Podcast-Folgen. Deswegen würde ich die highlighten.
Gibt es ein Thema oder einen Gast, den du unbedingt noch in dem Podcast haben möchtest?
Ja, gut, man darf ja Ziele schon hoch stecken, gell? Also was mich schon total fasziniert, sind halt so krasse Weltmarken. Also jetzt mal so ganz weit geworfen den Stein, wahrscheinlich so ein Apple oder sowas. Wie schaffst du es halt einfach global Marke aufzubauen, die so stark ist, dass es über jegliche Kulturkreise hinweg funktioniert und du die Leute in deinen Bann ziehst?
Wenn du einen Tag tauschen könntest, in welchem Unternehmen wärst du gerne CEO und warum?
Jetzt könnte ich auch im ersten Moment hätte ich jetzt auch irgendwie gesagt, wahrscheinlich auch wieder so eine Marke, ein Apple von mir aus. Im zweiten Schritt aber auf gar keinen Fall, also ich einfach weil ich nicht in der Lage dazu wäre. Ich glaube, was ich cool fände, wäre mal einen Tag in einer ganz anderen Branche noch mitzumachen tatsächlich. Also wenn ich wirklich einen Tag nur hätte, kannst ja jetzt eh nicht irgendwie die Welt verändern, so nach dem Motto. Wenn ich einen Tag hätte, dann glaube ich, wäre es in einer ganz anderen Branche. Dann wäre ich in einem Architekturbüro oder auf einem, Schifffahrtsunternehmen oder in einer, whatever, irgendwas so ganz anderes. Einfach weil ich das super horizonterweiternd mir vorstelle, mal so ganz andere Arbeitsalltage mitzubekommen und Menschen kennenzulernen, die so gar nichts mit dem zu tun haben, was ich jeden Tag so halt kenne.
Gibt es einen Rising Star, den man im Auge behalten sollte, von dem man vielleicht was lernen kann, Unternehmen, was gerade alles richtig macht, von dem man sich einfach was abschauen kann?
Naja, also ich meine, da muss man sich ja einfach hier nur durch die Podcast-Folgen klicken, dann hat man da eine Übersicht der Rising Stars. Tatsächlich, also ein Unternehmen, das ich gerade sehr stark irgendwie mitverfolge, ich würde sie nicht als Rising Star bezeichnen, weil die sind jetzt auch nicht mehr so, dass sie so komplett neue Marken sind oder whatever und auch nicht so, dass sie alles richtig machen, um Gottes Willen, aber ich finde es einfach spannend, ist Waterdrop. Der Gründer Henry war ja auch schon hier bei uns im Podcast und was ich da gerade einfach super spannend finde, ist, die sind jetzt ja schon so irgendwie über den Ozean in Amerika und sind gerade sehr stark am expandieren und das finde ich einfach total spannend, das auch so mitzuverfolgen. Was funktioniert da, was funktioniert nicht, weil das ist natürlich schon so ein bisschen die Königsdisziplin auch für so eine deutsche D2C-Brand. Oder allgemein für eine Consumer-Brand aus Deutschland, schaffst du es auch in anderen Kontinenten dieser Welt relevant Umsatz zu machen? Oder sind die, glaube ich, auf einem sehr guten Weg? Deswegen, wenn ich jetzt eine Marke nennen würde, würde ich die mal hervorheben.
Was sind deine Top 3 Networking-Tipps?
Also, für Networking. Ja gut, keine Ahnung. Ich glaube jetzt nicht, dass ich irgendwie voll der Network-Pro bin oder so. Also ich versuche halt einfach, ich selber zu sein. Also das ist auf jeden Fall Tipp 1. Jetzt nicht irgendwie großartig verstellen oder so. Zweitens, safe auch einfach mutig zu sein. Das hört sich blöd an, ne? Aber gerade am Anfang, das war ja bei uns auch nicht anders, kennst du halt erstmal niemanden, wenn du auf so einem Event bist. Und da halt dann einfach auch mutig zu sein. Leute, habe ich ja auch gerade schon gesagt, anzusprechen, zu fragen. Da jetzt halt nicht irgendwie ein großes Ding draus machen. Es ist noch nie irgendwie was passiert. Die Leute werden dir nicht den Kopf abreißen, selbst wenn du sie gerade im unpassenden Moment erwischst, whatever. Also da einfach auch mutig auf Leute zugehen. Und drittens, ich meine, also wenn du es wirklich ernst meinst, dann ist es natürlich schon cool, wenn du auch irgendwie mit Mehrwert kommst oder sowas. Also jetzt auch ich versuche mich jetzt nicht mit Leuten irgendwie zu connecten proaktiv, wo ich nicht weiß, ey, am Ende wäre das Gespräch von uns beiden mit Mehrwert verbunden. Ich glaube, das ist was, das man sich immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten kann, weil dadurch wird es halt dann auch nicht unangenehm. Also wenn du wirklich was hast, wo du sagst, ey, das ist halt etwas, was meinem Gegenüber was bringt oder wo ich irgendwie einer Person weiterhelfe oder irgendeinen Insight, den ich habe oder whatever, ist halt immer eine mega Möglichkeit, um auf einer Grundlage ein Gespräch zu führen.
Hey Jason, kurze Frage. Wie priorisierst du deine Aufgaben in hektischen Zeiten und welche Rolle spielt mentale Gesundheit in deinem Arbeitsalltag? Danke.
Ich fange mal mit der zweiten Frage an. Mental Health ist ein Thema, mit dem wir uns jetzt bei Mauer gerade auch die letzten Monate sehr, sehr viel auseinandergesetzt haben. Auch weil wir einfach merken, ey, wir sind alle sehr junge Leute hier im Team. Dadurch müssen wir irgendwie auch da das einfach besser verstehen, um da auch irgendwie eine Awareness dafür aufzubauen zu können. Deswegen habe ich mich auch viel mit dem Thema auseinandergesetzt. Und was ich für mich zumindest erstmal feststellen musste, ist, Mental Health ist nicht unbedingt mit der Arbeitszeit direkt connected. Also die meisten denken ja irgendwie erstmal so dran, oh, wenn du so viel arbeitest, dann hast du vielleicht schnell Burnout oder so. Das ist gar nicht der Fall. Du bist als Mensch ultra leistungsfähig und kannst relativ viel arbeiten, wenn das intrinsisch ist und wenn du darauf Bock hast und wenn das sich richtig anfühlt. Das kann auch jeder für sich selber entscheiden. Was ganz gefährlich ist, ist eher, wenn du in der falschen Position bist, wenn du ganz toxische Druckverhältnisse hast oder, und das ist eigentlich so der Spot Burnout dann immer, wenn du zu wenig positives Feedback bekommst. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie dich richtig hart reinhängst, es aber trotzdem irgendwie die ganze Zeit negativ bleibt, weil die Erfolgsergebnisse ausbleiben und weil die Wertschätzung nicht zurückkommt, das ist super gefährlich. So. Also es gibt so gewisse Punkte, wo ich sage, so mentale Gesundheit, ich glaube, da viele Leute müssen sich damit noch mehr auseinandersetzen, um auch einfach zu verstehen, was richtig ist und was falsch. Wir machen da, glaube ich, auch oft den Fehler in unserer Startup-Kultur, dass wir einfach Leuten auch absprechen, dass sie, wenn sie zum Beispiel Lust haben, mal außerhalb von den normalen Arbeitszeiten zu arbeiten, um dafür am Vormittag mal nicht zu arbeiten. Aber ich glaube, das kann sich jeder selber einteilen. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir da nicht irgendwie die Regeln vorschreiben oder so. Das vielleicht nur mal so dazu und wie ich damit umgehe ganz konkret. Ich arbeite relativ viel, trotzdem schaffe ich es aber, glaube ich, schon ganz gut, Ausgleich zu schaffen, indem ich gelernt habe, sehr gut auf meinen Körper zu hören. Also ich habe da so ein paar Warnsignale, das fängt bei Kopfweh an und ich merke mittlerweile einfach, wenn ich überlastet bin oder überarbeitet oder ausgebrannt, und da mache ich dann super krassen Cut. Also bin ich sofort irgendwie für ein Wochenende komplett off, meistens irgendwie ins Spa-Hotel oder irgendwie sowas, bin ganz weg oft oder gehe in die Natur oder sowas, das brauche ich voll, und da habe ich gelernt, mit umzugehen. Ich glaube, dass ich damit mittlerweile einfach eine sehr gute Basis für mich gefunden habe. Und das erste war ja noch dieses Thema mit Priorisieren, und ich glaube, ich könnte das viel besser machen, das vielleicht mal vorweg. Also ich bin wahrscheinlich nicht der Godfather auf Priorisierung, aber was ich schon für mich gemerkt habe, ist, dass ich mehr und mehr die langfristig wichtigen Themen halt irgendwie vorziehe und diese urgent Short-Term-Sachen mehr und mehr versuche halt einfach nicht zu machen oder irgendwie abzugeben oder halt irgendwie teilweise auch zu automatisieren oder so, weil ich halt schon merke, dass sich oft Themen reinmogeln auf der Prio-Liste nach oben, die es eigentlich gar nicht wert sind, dazustehen, sodass ich mich immer mehr darauf konzentrieren will, mich auf die Themen zu konzentrieren, die wirklich langfristig am meisten Bedeutung haben und wirklich auch tiefgreifend irgendwie Mehrwert für die Company haben.
Wenn du nur einen Channel für Marketing zur Verfügung hättest, mit welchem würdest du arbeiten?
Ich würde auf jeden Fall mich auf irgendwie eine Social-Media-Plattform natürlich festlegen, weil das halt einfach meine Heritage ist, da kenne ich mich aus. Wir machen Ausschlusskriterium. TikTok, zu wenig Kaufkraft. Pinterest, irgendwie zu spitze Zielgruppe. Facebook, zu wenig Junge und zu wenig Brand-Sexiness dahinter. Eigentlich bleibt wahrscheinlich nur Instagram übrig. Weil wir da zum einen den ganzen Funnel irgendwie abgedeckt bekommen. Also wir können von irgendwie neuen Zielgruppen erschließen bis hin zur Conversion irgendwie alles abdecken. Plus ist halt schon der Kanal, der wahrscheinlich für eine Marke gerade auch am besten wirkt oder am wichtigsten noch oder mit am wichtigsten ist. Deswegen, glaube ich, ziemlich einfache Frage, und ich würde mich auf Instagram festlegen.
Wie ist die Entwicklung im E-Com und wo geht es hin?
Das ist eine spannende Frage, weil wir da ja voll herkommen. Ne? Also ich meine, jetzt vor 2-3 Jahren, auch jetzt, wo wir den Podcast gestartet haben, da war ja E-Commerce so wir waren ja Epizentrum E-Commerce-Bubble Deutschlands, so nach dem Motto. Wo wir jetzt schon auch die letzten Jahre das ja sehr stark aufgemacht haben und uns entfernt haben von nur noch rein E-Commerce hin zu halt einfach ganzheitlichem Markenaufbau von Consumer Brands, also schon nach wie vor irgendwie noch B2C, aber wir arbeiten mittlerweile nicht mehr nur mit E-Commerce-Unternehmen, und das ist, glaube ich, schon spannend, weil wir dadurch halt viel mehr den ganzen Überblick bekommen. In der gleichen Zeit haben diese ganzen E-Com-Player aber selber auch eine ähnliche Veränderung durchgemacht und haben angefangen, Offline-Sachen zu verkaufen, haben angefangen, vielleicht eine App rauszubringen. Also sind auch irgendwie neue Wege gegangen, weshalb sich die ganze Szene so ein bisschen verändert hat, glaube ich, die letzten Jahre. Ich würde sagen, die größten Trends für E-Commerce ist, das wäre der erste schon gewesen, ne? Also dass es einfach ganzheitlicher betrachtet werden muss und dass es auch irgendwie etwas komplexer geworden ist. Außerdem kam ja jetzt irgendwie auch die letzten Monate und Jahre ein ganz bedeutender neuer Player mit dazu und der heißt Asien irgendwie so im deutschen Consumer Market. Davor haben wir sehr viele Produkte hergestellt, aber schon dann trotzdem hier drüben verkauft, hier drüben Marke gebaut und so weiter. Mittlerweile hat sich teilweise das so ein bisschen auch verlagert und es gibt sehr, sehr viele Companies, die jetzt aus dem Ausland raus nach Europa Produkte schicken, sei es ein Shein, ein Temu, wo wir auf der einen Seite so ein bisschen natürlich Angst vorhaben als deutsche E-Commerce-Szene, dass sie uns natürlich Kunden wegnehmen, was ich eher gar nicht so ganz als irgendwie, dieser Gedanke finde ich halt gar nicht so viel Daseinsberechtigung. Was ich viel spannender finde, ist, sich da Dinge abzuschauen, weil was die halt einfach, also die machen halt Sachen besser und ich finde es halt total spannend zu lernen, weil ich glaube, dass wir da viel mehr Chancen draus haben aus auch dieser Veränderung und aus diesem dynamischen Umfeld, als Risiken dadurch entstehen. Von daher, das wären wahrscheinlich so die zwei größten Veränderungen, die ich jetzt über die letzten zwei Jahre sehe.
Welches Unternehmen hat gerade eine gute Community und warum?
Es gibt natürlich eine ganze Menge Companies, die das gerade richtig gut machen. Was natürlich jetzt die letzten Monate extrem gut funktioniert hat, ist dieses sehr provokante, sehr plakative Community-Management, wie es halt irgendwie von einer Deutschen Bahn oder jetzt eben ein Pro7 oder sowas kam. Was ich schon auch einfach cool finde, dass da große Companies plötzlich irgendwie mal mit so dabei sind. Wenn das jetzt ja davor in den Jahren schon eher etwas jüngere Unternehmen waren. Und weil ich gesteckt bekommen habe, dass der nächste Newcom-Podcast tatsächlich mit den Gesichtern hinter Bro7 hier aufgenommen wird, würde ich jetzt einfach die mal nennen.
Worauf freust du dich in 2024 bei Newcom?
Oh, da sind viele tolle Sachen. Also ganz grundsätzlich freue ich mich, dass irgendwie Newcom ja mittlerweile jetzt auch echt eine ganz eigene Plattform irgendwie geworden ist. Also dass wir es ja auch einfach rauslösen konnten, dass wir ein eigenes Team haben, einen eigenen Geschäftsführer, dass wir das einfach auch viel separater nochmal sehen, um einfach alle Chancen auch aufzumachen, dass das auch gar nicht irgendwie biased ist und jetzt immer nur noch Social Media hier im Vordergrund steht oder Marv die einzige Agentur ist, die da zu Wort kommt. Ganz im Gegenteil, wir wollen uns richtig krass öffnen, um da einfach auch einen richtig coolen Ort zu schaffen für alle Leute, die halt irgendwie Bock haben, sich über Marketing auszutauschen. Und klar, also worauf ich mich natürlich am meisten freue, ist der Summit dieses Jahr wieder. Also der Newcom Summit letztes Jahr war schon so mindblowing für mich und ich freue mich extrem drauf, dieses Jahr nochmal eine Riesenschippe draufzulegen. Also auf diese 1000 Leute hier vor Ort in München bin ich schon total gespannt. Diese Woche kam jetzt ja auch unsere Newcom Academy raus, also unser E-Learning-Programm, wo wir Leute enablen wollen oder auch einfach Wissen weitergeben wollen. Das ist, glaube ich, auch eine Mega-Möglichkeit für ganz viele Companies da draußen, einfach wirklich so richtig mal in die Tiefe zu gehen in den einzelnen Themen. Da freue ich mich auch drauf, das einfach auszubauen. Und ganz allgemein freue ich mich drauf, dass wir hier immer noch sitzen. Also die meisten Podcasts, die werden irgendwie nach Folge 4,5 oder so eingestampft. Und ich finde es richtig krass, wie lange wir hier durchgehalten haben. Und das geht natürlich auch nur mit euch. Also danke für alle, die hier Woche für Woche einschalten und mit denen wir den Weg hier zusammengehen dürfen. Dieser Austausch ist ja das, was das Ganze irgendwie so wertvoll macht. Und da möchte ich mich für die letzten 100 Folgen bedanken und freue mich jetzt schon auf die nächsten 100. Der Newcom Podcast. Jeden zweiten Mittwoch, überall, wo es Podcasts gibt.